Ich widersage der ängstlichen Sorge um meine Zukunft. Ich glaube an dich, Gott, den guten Vater im Himmel. Liebe Schwestern und Brüder, und wenn wir so immer wieder im Gebet auch bekennen, dass Gott unser Vater ist, dann werden wir das Glück finden, zu dem Jesus uns weist mit den Worten: Sorgt euch nicht um euer Leben. Euch muss es zuerst um das Reich des Vaters und um seine Gerechtigkeit gehen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, bald wird hoffentlich auch in den Kirchen die Maskenpflicht fallen. Und viele fragen sich, ist jetzt die Pandemie vielleicht vorbei? Viele sagen sich, ich hoffe, dass es im Herbst nicht dann wieder weitergeht mit einer neuen Welle und vielleicht mit neuen Varianten. Und wird meine Impfung mir wohl helfen, wenn eine neue Variante kommt? Die Menschen, die auch ganz hinter den Maßnahmen stehen, auch sie haben Angst vor Krankheit, vor Tod. Und dann gibt es auch die anderen, die recht kritisch gegenüber den Maßnahmen sich äußern. Dazu gehören auch Wissenschaftler, Experten. Sie sagen, sie kümmern sich auch um das Leben, um das Überleben. Und sie sagen, die ganzen Maßnahmen und zusammen auch mit dieser Impfung und wie sie betonen, es geht ja hier nicht im eigentlichen Sinn um eine Impfung, so sagen sie, sondern um eine Gentherapie, die nur eine bedingte Zulassung haben. Und sie sagen, wir kümmern uns auch um das Leben in dieser Welt und wir machen uns Sorgen, dass im Gesamten die Maßnahmen und auch diese sogenannte Impfung mit den nicht voraussehbaren Nebenwirkungen mehr Schäden und mehr Tote bringen insgesamt. Befürworter sowie Gegner der Maßnahmen machen sich Sorge um das Leben in dieser Welt, um das Überleben in dieser Welt. Diese Sorge ist prinzipiell gut und sie gehört auch zu unserem christlichen Auftrag. Wir Christen sollen das Leben schätzen. Wir sollen es schützen, wir sollen uns einsetzen für das Leben von der natürlichen Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Auch Jesus weiß um diese Sorge des Menschen, um die Sorge zum Überleben. Und wir sehen gerade im heutigen Evangelium, dass Jesus diese Sorge noch einmal hineinstellt in eine viel größere Perspektive. Er spricht in diesem Zusammenhang von der Realität Gottes. Und er, denke ich mir, möchte uns helfen, dass wir unseren Fokus richtig setzen, in unserer ganzen Wahrnehmung, in unserem Bemühen um das gute Leben in dieser Welt und um das Überleben in dieser Welt. Jesus betont in diesem Zusammenhang, er stellt eben unser Leben vor dem ganz großen Horizont der Realität Gottes. Und er sagt, Gott ist real, vergesst das nicht bei all euren Bemühen. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Das ist eine provokante Aussage Jesu. Natürlich weiß er, dass wir uns Menschen uns mühen sollen, damit wir eine Ernährung haben, damit wir ein Dach über dem Kopf haben, damit wir Bekleidung haben oder wie es jetzt in diesem Zusammenhang geht, wo wir uns ja alle Sorge machen in dieser ganzen Corona-Krise, wie das weitergeht. Es geht auch darum, dass wir uns Gedanken machen um rechte Maßnahmen gegenüber Bedrohungen in dieser Welt. Doch, und das gehört auch zu unseren Talenten, die Gott uns gegeben hat. Doch Jesus warnt in diesem Bereich vor einer, so sehe ich seine Warnung, vor einer übertriebenen Sorge in all diesen Sachen. Sorgt euch nicht um euer Leben. Sorgt euch nicht darum, dass ihr etwas zu essen habt, sagt er. Dass ihr etwas anzuziehen habt. Dass ihr etwas zu trinken habt. Das klingt eigentlich komisch. Und ich denke mir, Jesus redet bewusst da ganz pointiert, um uns aufzuwecken. Als wollte er sagen, das ist nicht das Wichtigste, dass du überlebst in dieser Welt. Schau dir doch die Vögel des Himmels an, dieses Bild. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht ihre Vorräte in Scheunen und so weiter. Und dann geht er genau auf die Spitze, denke ich mir, seiner Aussage. Er sagt, der Vater im Himmel, um wie viel mehr, er sorgt für sie, er ernährt sie. Und seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Er spricht von diesem schönen Bild der Geborgenheit. Diese Vögel sind geborgen in der Fürsorge Gottes, des Vaters im Himmel. Und dann steigert er nochmal dieses Bild auf die Menschen hin. Er sagt, seid ihr nicht viel mehr wert als diese Vögel am Himmel? Oder vielleicht könnte er es mit anderen Worten auch so ausdrücken, wenn er schon für die Vögel am Himmel so eine Sorge trägt, um wie viel mehr dann für euch? Und wenn ihm schon die Vögel des Himmels so wertvoll sind, um wie viel mehr bist du ihm wert, diesem Vater im Himmel? Und er hat auch noch dieses zweite wunderbare Bild von den Lilien auf den Felden, auf den Feldern. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht, doch selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Und er weist wieder hin auf die Fürsorge Gottes, nämlich das schöne Kleid, das sie haben, die Schönheit, die kommt von Gott. Wenn Gott schon das Gras so prächtig kleidet und so weiter, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Oder einfacher gesagt, wenn Gott schon sorgt für die Natur, um wie viel mehr dann für dich? Und ich denke mir, hier möchte Jesus einfach uns Mut machen, steigere dich nicht zu sehr hinein in deine Sorgen um das, um die Arbeit, um Verdienen, Geld auf die Seite zu tun, Kapital verwalten und so weiter, Maßnahmen ja, Maßnahmen nein, all das ist wichtig und Gott hat uns einen Verstand gegeben, damit wir Fragen stellen, damit wir Antworten suchen und so weiter. Doch ich denke mir, ganz wichtig ist, dass wir diese Botschaft von Jesus immer wieder neu aufnehmen, empfangen. Übertreibe nicht bei all dem. Steigere dich nicht so sehr hinein. Richte deinen Blick auf das wirklich Wichtige. Suche zuerst das Reich Gottes. Und das heißt, suche zuerst Gott. Es gibt Gott. Er sorgt für dich. Er ist ein guter Vater. Du sollst ihm vertrauen. Vor allem anderen sollst du ihn suchen und ihn lieben. Gott soll dir wichtig sein vor allem anderen in der Welt, so wichtig auch manche Dinge sind in der Welt. Jesus macht uns Mut, diesen guten Vater zu suchen. Müht euch zuerst um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Was heißt das? Das ist das Zentrale. Ein zentraler Begriff im Evangelium. Jesus macht uns gerecht. Mit anderen Worten, er bringt die Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, das heißt, er bringt dich in dieses rechte Verhältnis zu Gott. Dass du dich nicht so in die Welt hinein verlierst, sondern dass du kapierst, Gott ist real, ich bin geborgen bei ihm, er ist gut. Und Jesus befähigt dich auch, er gibt dir eine entscheidende Hilfestellung, dass du diesen Gott erlebst. Er sagt, ich zeige euch den Vater. Ich bin der Weg und durch mich kommt ihr zum Vater. Ich bin die Tür zum Vater. Es geht nicht im Letzten darum, wir könnten jetzt streiten, manche Theologen sagen, ja, wir müssen Gott Mutter nennen, wir müssen uns Gott vorstellen als alle alte Mutter und so weiter. Die können sich nicht abfinden mit diesem Vaterbegriff. Natürlich hat der Vaterbegriff auch seine Grenzen. Und natürlich gibt es manche patriarchale Entwicklung in unserer Gesellschaft, die wir kontrollieren, korrigieren müssen. Und doch, Jesus sagt das wohl ganz bewusst, das hat einmal Papst Benedikt Josef Ratzinger in seinem Jesusbuch ausgedrückt. Jesus wollte sich wohl ganz bewusst abgrenzen von den Muttergottheiten, die es damals in Parallelreligionen gab. Und diese Muttergottheiten waren sehr beengend, so wie Glückshennen, die die Menschen in Besitz nehmen und nicht mehr loslassen. Und vielleicht hat er ganz bewusst und hat das Volk Israel auch ganz bewusst, auch wenn Gott mütterliche Züge hat, ganz klar, Gott, es geht nicht um Mann oder Frau, aber auch dieses Vaterbild hat seine ganz befreiende Funktion. Und auch das Mutterbild ist nicht ohne Grenzen, wie wir sehen. Auch das Vaterbild muss natürlich immer wieder korrigiert werden. Auf alle Fälle, es geht nicht letztlich um Mann oder Frau. Es geht darum, dass Jesus uns Gott als Vater anrufen lässt, in der Hinsicht, dass Gott ein guter Gott ist, dass er uns in die Freiheit führt, dass er für uns sorgt. Und Jesus macht uns fähig, dass wir das erleben. Er sendet uns seinen Geist und wir sagen ja auch und glauben das und bekennen das, wie es in der Heiligen Schrift steht, im Glauben an Jesus haben wir die Sohnschaft. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, wenn du ganz mit Jesus verbunden bist, wir sind das, angefangen von der Taufe, dann bist du Sohn. Auch hier geht es nicht um Frau oder Mann. Es geht um diese Beziehung zum Vater, die Jesus hat, dass wir teilhaben an dieser Beziehung zum Vater. Natürlich ist es auch sinnvoll, hier Tochter zu sagen, ich bin Tochter Gottes, und doch gleichzeitig mitzudenken, ich habe diese Tochterschaft nur durch die Sohnschaft von Jesus, an der ich teilhabe, weil Jesus uns ja hineinholt in diese Beziehung zum Vater durch den Glauben. Liebe Schwestern und Brüder, und so wünsche ich uns, dass wir uns von Jesus ermutigen lassen, immer mehr, auch besonders durch das Wort der Schrift. Denn wenn wir das Wort der Schrift aufnehmen, so wie das heutige Evangelium, wenn wir das immer wieder uns vor Augen führen, darüber nachdenken, das in unser Gebet hineinnehmen, dann werden wir in diese Realität eintreten. So wie es im Psalmen so schön heißt, wohl dem, der zu Gott sich flüchtet, wer ihn fürchtet, leidet keinen Mangel. Oder mit anderen Worten, wenn du zuerst Gott suchst, wenn du ihn fürchtest, unter Anführungszeichen Ehrfurcht, nicht Angst haben vor Gott, sondern Ehrfurcht haben. Und wenn du dein Herz in Gott verankerst und dich auf den Vater im Himmel ausrichtest, dann wird dir nichts mangeln. Gott wird dein Bemühen, auch in dieser Welt dich richtig zu verhalten und auch vorzusorgen. Er wird das alles segnen, was du in dieser Welt machst. Oder wie auch der heilige Paulus, wie wir es gehört haben, der heilige Paulus rühmt sich, dass er Offenbarungen gehabt hat, so dürfen wir es deuten. Und doch sagt er, viel lieber also will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Es geht gar nicht darum, dass wir irgendwie welche große Offenbarungen oder irgendwas haben von Gott her. Ich will mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommen. Und ich will sagen, er aber antwortete mir, Gott antwortete mir, meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Auch hier kommt das zum Ausdruck. Letztlich, wenn wir auf Gott bauen, dann bekommen wir als schwache Menschen, die wir aus unserer Existenz heraus sind, die Größe und Kraft Gottes und die Größe, die uns Gott schenkt, durch die Gnade, nämlich dass wir in diese Beziehung mit Gott eintreten als Söhne Gottes. Und ich denke da auch zum Beispiel an die Botschaft von Medjugorje. Wie ihr vielleicht wisst ja, war Medjugorje für mich ein Ereignis, das mich ganz besonders in den Glauben, im Glauben eine Neuerweckung im Glauben geschenkt hat und mich geführt hat, dass ich neu Gott in der Kirche suche, in der katholischen Kirche, wo ich ihn auch gefunden habe, in den Sakramenten, in dieser Gemeinschaft. Und die Botschaft von Medjugorje, da sagte Maria einmal, die Untersuchungen der Kirche sind noch nicht abgeschlossen, so nebenbei. Und doch die Botschaften, die dort, wie die Seherkinder sagen, Maria ihnen gibt, die sind geprüft natürlich von der Kirche. Und darauf, auf die Botschaften dürfen wir uns einlassen. Die sind im Sinne der Bibel und im Sinne der Tradition der Kirche. Und dort sagt einmal Maria, wie die Kinder behaupten, Maria hat uns gesagt, betrachtet oft dieses Evangelium, das wir heute gehört haben. Nämlich dieses Evangelium von den Vögeln am Himmel, von den Lilien am Feld, für die Gott sorgt. Und um wie viel mehr sorgt Gott für die Menschen? Sorgt euch nicht ängstlich, können wir sagen, um euer Leben hier in dieser Welt. Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Welche Maßnahmen sollen wir machen? Er sagt, Jesus sagt, zuerst soll es euch um das Reich Gottes gehen und seine Gerechtigkeit. Und vielleicht kommt es nicht von ungefähr, dass gerade die, wie die Kinder sagen, Maria in den Botschaften von Medjugorje, wer sich da nicht auskennt mit Medjugorje, könnt mal googeln, Medjugorje, das ist ein Ort in Bosnien-Herzegowina, er findet dazu deutsche Webseiten, die die ganze Botschaft zusammenfassen. Es ist irgendwie eine Hinführung auch zum christlichen Glauben. Und diese Botschaften, wie die Kinder sagen, die Maria ihnen gegeben hat, die sprechen vor allem vom Gebet. Immer wieder sagt Maria zu den Kindern und zu den Menschen, betet, betet, betet. Und ich bin erstaunt, ich schaue mir immer wieder die Botschaften an, weil ich persönlich bin überzeugt, dass dann Maria wirklich spricht als Helferin und Begleiterin für die Kirche. Und ich bin überzeugt, wie einfach die Botschaften sind. Es kommt immer wieder zurück auf diese Botschaft, betet, betet, betet. Ich denke mir, hier wird diese Suche nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, ganz konkret umgesetzt im Gebet. Du betest nur dann, wenn du an Gott glaubst. Und im Gebet kannst du Gott erleben. Natürlich gehört die Liebe dazu, das ist klar, und für normal fließt die Liebe aus dem Gebet. Und wenn wir uns bemühen um die Liebe, dann können wir auch besser beten, weil nur wer in der Liebe ist, der ist wirklich dann in Kontakt mit Gott. Und doch, das Gebet ist ganz zentral in diesem Bereich. Und ich denke mir, es ist für mich und ich denke mir für uns allen immer wieder auch ganz gut zu entdecken, wenn ich wirklich das Reich Gottes suchen will, wenn ich Gott erfahren will, dann muss ich mir Zeit nehmen fürs Gebet. Wie Maria zum Beispiel in ihren Botschaften sagt, ganz oft, das Gebet soll eure Freude sein. Das Gebet gibt Gelassenheit, gibt Geborgenheit. Du kannst im Gebet sagen, Vater, du bist mein guter Vater. Und das sollen wir auch bekennen, auch im Gebet. Natürlich beten wir zu Jesus. Und Jesus lenkt uns ganz hin zum Vater. Und wir sollen das bekennen im Gebet, wie zum Beispiel der heilige Cyprian von Karthago, einer der ganz frühen Kirchenlehrer. Er ist Mitte des 3. Jahrhunderts verstorben und wir haben von ihm noch Schriften überliefert. Er sagt einmal, der neue Mensch, der wiedergeboren und seinem Gott durch seine Gnade wiedergegeben ist, sagt zuerst Vater. Und genau da will Jesus uns hinführen, dass wir als neue Menschen leben, dass wir sagen, Vater. Weil dieser neue Mensch schon begonnen hat, Sohn zu sein. Es heißt, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Und dann sagt dieser Cyprian von Karthago, wer also an seinen Namen glaubt und Kind Gottes geworden ist, muss von da an beginnen zu danken und sich als Kind Gottes zu bekennen, indem er Gott im Himmel seinen Vater nennt. Ich denke mir, das ist ein wichtiger Schlüssel. Wenn wir als Kind Gottes leben wollen, dann müssen wir uns als Kind Gottes bekennen. Bekennen heißt ganz einfach aussprechen, vor dir selber, vor den anderen Menschen, indem er Gott im Himmel seinen Vater nennt. So einfach geht das. Und das ist ein Prozess, beginne einfach, übe das, immer mehr. Und du wirst da immer mehr hineinfinden in diese Realität, neuer Mensch zu sein und das Reich Gottes zuerst zu suchen. Und nicht gefangen zu sein von den Dingen dieser Welt, die auch wichtig sind, aber nicht so wichtig wie geborgen zu sein im Gott, den Vater. Und wenn wir uns in diesen Prozess einlassen, dann werden wir das immer mehr erleben, diese Realität. Bekennen wir es, dass du einfach aussprichst, vielleicht wenn du allein bist, auch natürlich, wenn du einmal vor anderen sprichst, ich glaube, dass Jesus mein Erlöser ist, ich glaube, dass ich ein Sohn Gottes bin. Und auch im Gebet, sprich es im Gebet aus. Sag es Gott, lass es über deine Lippen kommen. Vater, du bist gut. Wenn du schon für das Gras und für die Vögel sorgst, um wie viel mehr sorgst du für mich? Vater, du kennst meine Sorgen, doch ich will mich nicht ängstlich sorgen, denn du bist gut. Und du wirst für mich sorgen. Ich vertraue auf dich. Ich sehe keine Auswege, Vater. Und ich bin verzweifelt. Doch ich verzweifle nicht, weil ich auf dich vertraue, Vater. Und so möchte ich euch jetzt einladen, dass ihr aufsteht. Das ist gleichzeitig, wir praktizieren das, dieses Bekennen. Und es ist gleichzeitig wie eine Tauferneuerung. Und ein Gebet. Ihr könnt einfach das nachsprechen, was ich sage. Ich widersage der ängstlichen Sorge um meine Zukunft. Ich widersage meiner Fixierung an die Dinge dieser Welt. Ich widersage dem Satan, der mich abbringen will vom Vertrauen auf Gott. Ich glaube an dich, Gott, den guten Vater im Himmel. Ich glaube an dich, Jesus, durch den ich Sohn Gottes bin. Ich glaube an dich, Heiliger Geist, der mich fähig macht zu beten, aber lieber Vater. Ich glaube an die heilige katholische Kirche, in der ich Gott, den Vater, begegnen kann. Ich vertraue dir, Vater im Himmel, meine Zukunft an. Ich vertraue dir, Jesus Christus, all meine Leben an. Ich vertraue dir, Heiliger Geist, die Zukunft dieser Welt an. Heiliger Geist, führe mich in das Reich Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, und wenn wir so immer wieder im Gebet auch bekennen, dass Gott unser Vater ist, dann werden wir das Glück finden, zu dem Jesus uns weist mit den Worten: Sorgt euch nicht um euer Leben. Euch muss es zuerst um das Reich des Vaters und um seine Gerechtigkeit gehen. Amen.